Radio Liechtenstein. Sonntag.
Sonntagvormittag, kurz nach den 11 Uhr. Guten Morgen miteinander. Petra Matt begrüßt Sie zum Sonntag auf Radio Liechtenstein. Schön, dass Sie mit dabei sind. Das nächste Jahr ist im Liechtenstein bekanntlich ein Wahljahr. Im Februar finden die Landtagswahlen statt. Und wie bereits auch schon in der vergangenen Legislatur, stellen wir von Radio Liechtenstein Ihnen die 6 Anwärter auf ein Amt in der neuen Liechtensteiner Regierung vor. Bis auf die bisherige Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni sind das alles Personen, die nichts mit der aktuellen Regierung zu tun haben, also neu kandidieren. Den Auftakt gemacht hat ja vor 2 Wochen der FDP-Regierungschefkandidat Ernst Walch. Und heute ist Reihe an seiner Gegenkandidatin von der Vaterländischen Union, an der Brigitte Haas. Herzlich willkommen und guten Morgen, Frau Haas.
Guten Morgen, Frau Matt.
Wie geht's Ihnen?
Mir geht's wunderbar. Danke vielmals. Danke auch, dass ich da sein darf und dass wir uns unterhalten dürfen. Und ich freue mich aufs Gespräch.
Ja, wir freuen uns auch. Es sind ja immer sehr spannende Gespräche. Wenn man eine ganze Stunde Zeit hat, erfahrt man doch so einiges über die Person, die man gegenüber hat. Hat sich denn etwas geändert, seit der Bekanntgabe von Ihrer Kandidatur? Ich meine, Sie sind keine Unbekannte bei uns im Land, man kennt Sie. Aber jetzt, wo man gewusst hat, ja, Brigitte Haas kandidiert als erste Liechtensteiner Regierungschefin, haben Sie etwas gemerkt, einen Unterschied, jetzt, wenn die Leute auf Sie zukommen oder Sie fragen?
Ich war immer schon gerne unter den Leuten gewesen. Und das, glaube ich, zeichnet mich auch aus. Und das zeichnet mich weiterhin aus. Das heisst natürlich, dass viele Leute, ja, dass ich schon mit vielen Leuten bekannt bin, dass ich viel unterwegs bin. Und das ist jetzt einfach noch ein bisschen intensiver geworden. Und das Schöne ist, dass ganz, ganz viele Leute, die auf mich zukommen, mit Freude auf mich zukommen. Wir sagen, eine tolle Sache, dass du das machst. Die anderen sagen, ich gratuliere dir, aber puh, bist schon sehr. Mhm. Weil es ist doch sehr intensiv und es braucht dann doch schon noch recht viel Fuß und so. Und die anderen kommen und sagen, Mann, du bist genau die Richtige. Du hättest doch schon lange sollen, das habe ich doch schon immer gesehen. Also darum sind sehr viele schöne Begegnungen und aber, oder ja, es ist schon intensiv, aber gefreut.
Gibt es auch einige, die sagen, oh, du gib Obacht und so, puh, willst du das noch antun?
Es gibt immer auch einige, die sagen, schön, dass es du machst, ich tue jetzt nicht. Und dann kann ich immer wieder sagen, ja, das habe ich viele Jahre lang auch gesehen. Und jetzt ist aber der richtige Zeitpunkt. Und darum ist es eigentlich gut, weil ich glaube, die, die am direkt anreden, sind ja in der Regel die Unterstützenden. Und das ist ja auch etwas, was am dreht und was am den auch stärkt, würde ich mal sagen. Und darum gibt es auch Kraft und es ist wirklich eine gute Zeit.
Sie sind ja auch schon länger auf der VU-Wunschliste. Sie sind, glaube ich, schon mehrfach für Ämter angefragt worden, wo Sie bisher aber immer abgelehnt haben. Bis jetzt? Was ist es denn gesehen, was das mal anders gesehen ist als bei den anderen Mal, wo man Sie für Ämter angefragt hat, politische Ämter?
Jetzt ist einfach irgendwo die Zeit reif für mich. Ich habe immer gesehen, mich interessiert Politik generell enorm. Und aber nicht Parteipolitik. Ich habe mir lange Jahre nicht vorstellen können, dass ich mich parteipolitisch in dem Sinn engagiere. Und es ist ja auch mir ganz wichtig, immer schon, dass ich nicht parteipolitisch, gerade auch in dieser Funktion, wo ich heute sein darf, als Geschäftsführerin von der Liechtensteinischen Industrie- und Handelskammer, dass ich dort nicht parteipolitisch in irgendeine Ecke eingestellt werden kann. Und auch für mich das nicht wollen. Und darum habe ich immer neutral agieren können. Es ist mir immer um die Sache gegangen. Und wenn es um die Sache geht, dann geht es ums Land. Dann geht es ums Thema, dass es unserem Land gut geht generell. Und als LIHK-Geschäftsführerin, ja, ist für mich egal gewesen, ob ich dort mit einer Farbe so oder dieser Weg rede, sondern es ist um die Sache gegangen, um gemeinsam etwas vorwärts zu bringen. Und es ist dann für auch interessant war, dass mich auch verschiedene Parteien für politische Funktionen gefragt haben, durch es natürlich, in all diesen Jahren. Und ich habe mich immer sehr geehrt gefühlt und habe allen aber die gleiche Antwort gegeben. Es stimmt für mich jetzt nicht.
Sie sagen, verschiedene Parteien haben Sie angefragt, Ihre Hausfarbe wäre aber eigentlich rot, oder?
Ja, meine Hausfarbe ist rot, aber es war so, dass wir ein kleines Gewerbe hatten, Keramik Haas. Und es war so, dass man sich dort nicht politisch aussieht auf Test. Aber es ist immer so, der Hintergrund war rot. Und wenn man meine Verwandtschaft sieht, die ja auch politisch tätig waren in den letzten Jahren, dann waren alle eigentlich im roten Ecken. Und darum ist auch ein Grund, vielleicht, dass ein bisschen eine Grundlage gelegt war, wo jetzt VU auf mich zugekommen ist, dass ich mir es doch zuerst mal richtig überlegt habe und mich dann dafür entschieden habe, mal, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um mich auch auf dieser Seite zu engagieren. Bis jetzt haben wir ja auf der Wirtschaftsseite engagiert. Und Wirtschaft ist ja nie alleinig, sondern es geht ja immer Wirtschaft, Politik und Gesellschaft Hand in Hand. Und Wirtschaft heisst ja nicht, nur wenn es um einen Betrieb gut geht, dann haben wir alles fressen, sondern es heisst ja immer auch, es muss der Gesamtheit gut gehen. Also auch den Leuten, die dort arbeiten. Und darum, es ist ja immer ein gesamtpolitisches Thema. Und jetzt ist für mich Zeit reif, dass ich von dort weggegangen und mein Engagement in die Politik gibt, um noch einmal den grösseren Rahmen ja, Sachen. Und das Thema ist für mich einfach ein lebenswertes Leichtestehen.
Wie sind Sie denn zur Politik gekommen, zum Politikinteresse? Hat man daheim politisiert?
Daheim hat man immer, wir haben immer Nachrichten geschaut, beispielsweise. Also meine Eltern haben den Schweizer und die deutschen Nachrichten und zum Teil auch die Österreicher geschaut. Früher hat man ja noch ausschließlich Fernsehen geschaut oder allenfalls am Mittag noch Radio gelesen, aber ich sehe eher selten. Aber Fernsehen geschaut worden sind immer Nachrichten geschaut worden. Es sind immer Zeitungen rumgelegen. Und ich glaube, es hat mich in Anführungszeichen politisiert, also ins Interesse an der Gesellschaft geweckt und am grossen Ganzen. Und wir haben, eben, ich habe es vorhin schon gesehen, wir haben nicht rot politisiert am Mittagstisch oder am Abend, überhaupt nicht, sondern es ist darum gegangen, wie bringen wir es her, dass wir alle ein gutes Leben bekommen. Und was meine Eltern vorgelebt haben, es ist gesehen, dass man gerne arbeitet auch dafür. Und ich glaube, das habe ich auch mitnehmen dürfen.
Sie und ich, wir haben ja beide noch die Zeiten erlebt, wo volljährige Frauen noch kein Stimm- und Wahlrecht hatten im Liechtenstein. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich 1986 mit 24 das erste Mal an den Landtagswahlen teilnehmen durfte. Es war eine riesige Errungenschaft. 40 Jahre später jetzt sitzt mir die erste Regierungschefkandidatin gegenüber. Wie ist das für Sie, wo die Situation ja auch erlebt hat? Wie fühlen Sie sich jetzt in dieser Rolle?
Es ist ein unglaublicher Fortschritt, wenn ich denke, ich bin gerade 20, wo das Frauenstimmrecht eingeführt worden ist. Ich war damals in England mit meiner Lady am Sonntagabend daheim vor dem Englisch vor dem BBC gehockt. Der Sonntagabend war, glaube ich, der einzige Abend, den ich daheim verbracht habe, nicht im Ausgang wieder mal. Und dann konnte ich immer zuerst Nachrichten, Wetter und dann so der Joke, der Witz des Tages, so ein bisschen. Dann sind Nachrichten gekommen, dann ist das Wetter gekommen und dann ist so die Meldung des Tages, wo immer ein bisschen lustig war, Liechtenstein hat das Frauenstimmrecht eingeführt. Ich bin in Jubel ausgebrochen und meine Landlady, ist fast vom Kanapé gefallen, weil sie gesagt hat, das kann es jetzt aber wohl nicht sein. Oder für sie als Französin, die in England geheiratet war, es ist für sie so etwas Unvorstellbares gewesen, dass Liechtenstein erst im 84 das entschieden hat. Aber mir hat das früher nicht getrübt. Ich hatte einfach die Freude, dass das, was alle Frauen vor uns dort sich erarbeitet haben und auf die Füße gestellt haben, dass es endlich einmal durchgegangen ist und mein allererstes Gesetz, das ich abstimmen konnte, kann mich auch noch erinnern, es war das Jagdgesetz. Ich habe wirklich keine Ahnung gehabt, aber ich bin gegangen. Vor lauter Freude, dass ich abstimmen darf, bin ich ganz sicher gegangen und jede andere Abstimmung auch.
Und man ist ja angesprochen worden. Also wirklich, die Leute haben das eigentlich gerne nicht realisiert gehabt. Erst, wo sie es denn, wie sie es jetzt in England erfahren haben, jetzt hat Liechtenstein auch das Frauenstimmrecht. Und eben, Sie sind jetzt 40 Jahre später die erste Kandidatin. Das darf einem schon ein bisschen mit Stolz erfüllen, oder?
Ja, es tut mir auch. Und ich habe mich natürlich nachher auch stark noch dafür eingesetzt, weil es ist ja nicht einfach das Frauenstimmrecht unter den Schalter gelegt und alles gleich gewesen. Sondern ich habe mich dann noch sehr engagiert auch für eine freie Bildungsarbeit für Frauen. Ich war auch im Frauenhausvorstand gewesen. Also ich durfte dann, als ich dann eben 20 war und ein bisschen älter geworden bin, habe mich auch sehr eingesetzt dafür, dass dort auch etwas weitergeht und dass auch das ganz rundum stimmt. Und ich glaube, wir sind jetzt ganz, ganz, ganz weit. Und manchmal denke ich, dass wir wirklich schauen müssen, dass wir nicht wieder zurückgehen. Es ist auch ganz wichtig, aber manchmal denke ich, nehmen wir es doch auch viel für selbstverständlicher. Hey, wir sind jemand. Und es staune ich manchmal, wenn man sich dann immer noch ein bisschen anstellt. Und darum glaube ich, dass es ganz gut ist, dass wir einfach sagen, wir sind jemand, wir stehen da, wir müssen uns aber auch selber an der Nase nehmen, wir Frauen, und zur Verfügung stehen, um auch für politische Ämter oder für die Wirtschaft und, oder auch, was wir ganz stark machen, ist im ganzen MINT-Bereich, Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, um auch an diesen Sachen Freude zu bekommen. Und darum, ja.
Weil Sie gesehen haben, man muss schauen, dass man nicht wieder zurückgeht. Was meinen Sie dort genau?
Ja, wenn man sich, es gibt ja immer den Backlash, also das neue deutsche Wort. Wenn etwas super läuft, dann wird man ein bisschen bequemer und dann nachher will man sich vielleicht wieder ein bisschen, ja, weiß man eigentlich gerne nicht mehr, was man sich erschaffen hat, durch das, was vorher gesehen ist. Und darum glaube ich, dass man einfach dranbleiben muss und uns ja immer wieder auch selber, ich habe es vorhin gesagt, bei der Nase nennt und selber sagen, ja, wir haben einen Platz und wir sitzen da. Es gibt ein schönes Buch, es ist zwar schon älter, aber es heisst «Nehmen Sie Platz, Madame». Und ich glaube, jetzt müssen wir Erdplatz dürfen wir haben und dann müssen wir aber auch rein und bereit sein, für eh so etwas zu tun.
Also eben, dass man sich nicht sozusagen ausruht auf den Lorbeeren und der Anführungszeichen, sondern man muss weiter daran arbeiten.
Genau, genau so meine ich es.
Sie sind ja 60 jetzt, in einem Alter, wo sich so Menge schon auf Pension freut. Aber Sie wollen ganz ein neues Kapitel aufschlagen. Welche Überlegungen haben Sie zu sagen lassen?
Ja, Gott. Die letzte Zeit mal einen schönen Spruch gehört, anscheinend von Sean Connery. Und er hat gesagt, es gäbe Leute, die würden älter und es gäbe Leute, die würden reifer. Und heutzutage ist das Alter, was ist es schon? Wenn ich Sie anschaue, Frau Matt, denken Sie die gleiche Sache wahrscheinlich wie ich, oder? Wir sind voll zwäge.
Und der Zwäge, ja.
Und das Lustige ist ja, Sie können sich etwa vorstellen, dass ich auch immer wieder auf die Kandidatin angeredet würde in den USA. Die Kandidatin ist noch 3 Monate älter als ich, als Beispiel. Oder wenn wir sagen, in Mexiko, die neue Präsidentin ist 1 Jahr älter als ich. Also es ist so etwas von relativ. Und darum glaube ich, dass es eigentlich gar kein grosses Thema ist.
Es wäre mehr gewesen für Sie selber. Einfach nochmal jetzt den Start machen und sagen, also Pension ist etwas, was mich absolut nicht interessiert. Sie stehen dann über 8 Jahre zur Verfügung, beziehungsweise auf eine zweite Periode.
Also wenn die Wählerinnen und Wähler das möchten, selbstverständlich, ja.
Und eben auch als Regierungsrätin.
Dort gehen wir ganz klar davon aus, und zwar das ganze Team und ich, dass wir natürlich die Führungsposition innehaben würden und dass wir zu dritt dürfen, denn wenn uns die Wählerinnen und Wähler das Vertrauen schenken, in die Regierung einzuhören.
Und wenn es nicht so wäre?
Über diese Sache würden wir uns dann überlegen, wenn es denn so weit ist. Wir gehen davon aus, wir sind heute in der Pole Position. Wir haben in der Regierung 3 Leute und wir gehen auch davon aus und glauben das auch, dass wir eine gute Politik machen würden und dass wir weiterhin das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger haben dürfen.
Also das ist etwas, was ihr erst nach der Wahl am 9. Februar entscheiden?
Das ist etwas, was wir erst nachher entscheiden, weil wir davon ausgehen, beziehungsweise wir müssen gerne nicht entscheiden, weil wir einfach wirklich voller Optimismus sind, dass wir dürfen das Vertrauen gewinnen von unseren Wählerinnen und Wählern. Und das ist das, was meine Regierungsratskandidatenkollegen, der Emanuel Schädler und der Hubert Büchel natürlich, ja, wir sind eine Einheit. Es ist auch etwas, was wahnsinnig schön ist. Wir erleben uns als 3 Leute, die sehr stark zusammenarbeiten können miteinander jetzt schon, wo sehr stark am Strick ziehen, wo uns alle freuen, wenn wir uns sehen, wo uns freuen, wenn wir anfangen können, programmatische Themen entwickeln, zusammen mit unseren Landtagskandidaten, Kandidatinnen, und wo dort dann wirklich am Strick ziehen wollen und wo wir auch davon ausgehen, dass wir auch etwas ganz Gutem aufbauen können, das, was jetzt in den letzten Jahren auch unsere Vorgängerregierung, beziehungsweise die heutige Regierung natürlich, aufbauen hat können und dass man dort auch weiter schaffen kann und natürlich auch mit dem, was die Zukunft braucht, auch in die Zukunft gehen kann.
Habt ihr euch den vorher schon kennt?
Der Hubert Büchel habe ich kennt, interessanterweise gerade auch 1-2 Monate vorher noch in Genf getroffen, bei einem EFTA-EWR-Anlass. Es war schon sehr, sehr interessant, dass wir uns dort dann gerade auch noch bei Sitzungen plus natürlich der schöne Abend gehört auch noch dazu getroffen haben können. Den Emanuel Schädler habe ich noch nicht kennt, beziehungsweise ich habe ihn schon erlebt, wenn er Vorträge gehalten hat, und bin dort sehr beeindruckt gewesen, weil er ist unglaublich prägnant und witzig auch in seinen Vorträgen. Man hört gerne zu. Und es hat mir alles bestätigt, seit ich ihn kennenlernen durfte. Und wir haben jetzt natürlich eine intensive Zeit hinter uns und haben es nicht nur und ausschließlich im Parteiumfeld gemacht, sondern uns natürlich auch privat getroffen, um uns kennenzulernen, um einfach sicherer sein, dass wir die sind, die wir gerne noch weiter zusammen arbeiten möchten. Und es bestätigt alles, was ich bis jetzt erleben habe dürfen.
Tatsache, dass es jetzt die zwei Personen sind, die mit Ihnen ein Regierungsteam bilden, ist es für Sie auch wichtig gewesen, dass es eben die sind, beziehungsweise dass es zwei sind mit denen, wo Sie kommen, dass Sie zusagen?
Selbstverständlich. Es ist ganz ein wichtiger Punkt. Ich glaube, man kann nicht so eng zusammenarbeiten, wenn man nicht ein gewisses Vertrauen in jemanden hat, wenn man nicht auch einen gewissen Draht zu jemanden findet. Und man muss irgendwie auch sagen, dass man in eine ähnliche Richtung zieht. Man kann nie 100% in eine gleiche Richtung ziehen. Es wäre ein bisschen komisch, dann wären wir bald irgendwo, wo wir alle Wahlen mit 100-0 auskommen. Das würden wir nie erleben. Und wenn wir eigentlich auch nicht, weil es braucht ja auch eine Auseinandersetzung im besten Sinne des Wortes. Das heisst, es ist ja schön, wenn jemand Argumente hat, wo wir noch gerne in Sinko sind oder umgekehrt, ich habe ein Argument, wo jemand anders noch nicht in Sinko sind. Und dann muss man sich selber auch wieder finden und suchen und dann findet man die guten Lösungen noch. Und ich glaube, das ist etwas, eine Stärke, die wir haben und auch innerhalb von der Partei haben, dass man immer wieder auch konstruktiv Lösungen sucht. Und wir haben einmal einen Ausdruck so als konstruktive Mitte bezeichnen wir uns irgendwo. Und das ist etwas, wo meine Kollegen und ich auch sehr gut können miteinander.
Eben dann vertritt so, über das haben wir ja das letzte Mal schon geredet, dann vertritt es eben auch das Statement, dass Sie eine andere Meinung haben. Jetzt gerade bei der Radioabstimmung, wie es jetzt zum Beispiel die VU-Parole war, die man empfohlen hat, oder? Also, das sagen Sie als demokratisches Element, haben Sie mir das letzte Mal gesehen, oder? Das gibt nicht irgendwelche Probleme bei euch intern, sondern das ist der Ausdruck von eurer Politik, die ihr machen wollt.
Ja, das ist der Ausdruck davon. Ich glaube, es gibt nichts im Leben, wo schwarz oder weiß ist. Es gibt nicht Pol und Gegenpol, sondern man muss immer irgendwo durch, gibt es viel Schattierungen. Und schwarz oder weiß, es ist immer so, es kann spalten. Und dort glaube ich, dass wir einfach Lösungen suchen müssen. Und zwar Lösungen, die für eine grosse Mehrheit funktionieren. Lösungen, wo man einfach schauen muss, wie man konstruktiv und lösungsorientiert etwas finden kann. Und es kann schon noch, indem man natürlich auch manchmal halt an einer anderen Meinung ist und dann aber sieht, ja, Mehrheit, wir sind eine Demokratie, Mehrheit ist in dem Fall halt ja, diejenigen, die sagen, in welche Richtung dass es geht.
Sie wären ja, Brigitte Haas, wie gesagt, die erste liechtensteinische Regierungschefin. Jetzt muss ja, beziehungsweise darf EPRI ja die erste sein. Wir sind eh spät, wir haben es vorher schon angesprochen, in vielen anderen Ländern, zu Europa zumindest, sind wir die Letzten gesehen. Ich kann mir vorstellen, das ist auf der einen Seite eine riesige Ehre, aber auf der anderen Seite gibt es da, glaube ich, schon auch einen gewissen Druck beziehungsweise, wie soll ich sagen, Respekt vor dieser Aufgabe. Wie ist das bei Ihnen?
Respekt ist genau das richtige Wort. Ich denke, es ist eine Aufgabe, wo man auch wachsen kann dran, weil man stellt sich ja immer etwas vor. Darum habe ich auch lange nicht dem zusagen können, diesen politischen Ämtern. Und ich bin auch vor vielen Jahren mal für so ein Amt angefragt worden, weil ich immer das Gefühl hatte, das ist etwas, wo ich nicht weiß, ob ich wirklich das tragen kann. Und ich glaube, wenn man einen gesunden Respekt hat, und das Wort Demut wird ja auch immer wieder gebraucht, ob man es mag oder nicht, aber einen gesunden Respekt und auch eine gesunde Art, zum sagen, ja, ich muss auf Experten, Expertinnen hören. Ja, die Entscheidung trage ich nachher, aber man dreht sie nie alleinig. Es ist eine Gesamtregierung letztendlich. Und es braucht oder Austausch mit der Gesamtregierung, das heisst auch mit anderen Meinungen, wie wir es jetzt gesehen haben, und zwar nicht nur innerhalb, sondern auch außerhalb der eigenen Partei natürlich. Dennoch glaube ich, dass es mir absolut möglich ist, um das auch mit einem gesunden Respekt davor, aber mit einer guten Portion auch Mut zu machen.
Es gibt ja noch einen Punkt, wo man vielleicht kurz noch darüber reden kann. Wir haben in den vergangenen Jahren jetzt doch ein paar unschöne Ereignisse in der Politik, wo Frauen involviert sind, wenn auf die einzelnen Fälle auch gerne nicht näher eingehen. Was sich aber ein bisschen wie ein roter Faden durch all die Vorkommnisse gezogen hat, ist die Art und Weise, wie öffentlich mit diesen Frauen umgegangen worden ist. Das hat dort und da zu Kritik geführt, aber es hat sicher auch einige Frauen zweimal überlegen lassen, ob sie sich ein öffentliches Amt so antun wollen, wenn ich das einmal so salopp sagen darf. Wie war es bei Ihnen gewesen? Hat das auch in den Gedanken mitgespielt, was halt gewesen ist die letzten Jahre?
Ich glaube, in der Schweiz gibt es eine relativ neue Untersuchung, die ich mal gelesen habe, wo es darum gegangen ist, wie geht die Öffentlichkeit mit männlichen, also mit Politikern, oder mit weiblichen, mit Politikerinnen um. Und es ist anscheinend, also es ist dort keine Untersuchung, es ist anders. Man wird anders angegangen, Frauen würden anders angegangen, Männer würden anders angegangen. Und bei Frauen gibt es dort anscheinend intensivere und ja, Kritik oder mehr Kritik unter der Gürtellinie, sage ich jetzt einmal, als bei Männern, habe ich in dieser Untersuchung, in dieser schweizerischen Untersuchung gelesen. Und bei uns in unserem kleinen Land ist man halt wahnsinnig nach. Und wenn man dort so angegriffen wird, ja, verliebt man es vielleicht noch weniger, weil wenn irgendjemand zu Basel drinnen sieht, er dort zu Zürich ist vielleicht nicht so oder eine in Bern ist nicht so, dann kriegt es am ES zwar auch, aber nicht so stark. Aber wenn natürlich jemand, wo ich jeden Tag sage, wenn ich über die Straße laufe oder wenn ich mit Einkaufen sage, wenn ich weiss, dass eine Person sehr negativ reagiert nach außen oder vielleicht auch ungerechtfertigt so gerne noch, dann wird es halt schwieriger, weil man bei uns nach ist. Und darum überlebt man sich es vielleicht noch einmal mehr. Und für mich ist es klar gewesen, es braucht dicke Haut, es braucht jeder Politiker, es braucht jede Politikerin. Und ich glaube einfach, dass eine Stärke von uns im Land doch noch ist, und ich hoffe, dass es weiterhin ist, dass man auch einen Respekt hat voreinander und dass man auch einen Umgang hat, der einfach auf einem gewissen Niveau ist. Weil wir sehen uns alle tagtäglich wieder, wir sehen uns alle in verschiedensten Funktionen wieder. Und ich glaube, es ist auch etwas, wo wir einfach noch mehr unsere Stärke sagen müssen. Und darum habe ich auch dort mit vollem Herzen ja sagen können.
Eben, Sie sind sich bewusst, dass einfach ein rauer Luft weht in der Politik. Das muss man einfach wissen, oder?
Das muss man wissen, ja. Und ich denke auch nur schon die Umfragen beispielsweise, die letzte Zeit einmal gemacht worden sind. Wer hätte es gern, wenn man fragt, wie sympathisch finden Sie jemanden? Ich glaube, da finden wir niemanden, der es gern hat, wenn man selber Gegenstand von der Umfrage ist. Und es ist natürlich schön, wenn dann jemand nachher gut abschließt von mir aus, aber die Umfrage selber hat niemand gern. Und das gibt es, die Sachen, denen muss man sich halt anscheinend stellen. Und ja, wenn man dem ja sieht und wie gesagt, man muss dann auch damit leben.
Kann man sich denn auf das Amt von der Regierungschefin vorbereiten?
Ich glaube, man kann sich ein Leben lang darauf vorbereiten für einen politischen Einsatz. Und es ist das, was ich sehe in den letzten Jahren oder beziehungsweise in all diesen Jahren getan habe. Und zwar, es gibt keine Lehre und kein Studium zum Regierungschef oder Regierungschefin. Es hat niemand gemacht. Es hat niemand auf der ganzen Welt gemacht. Die Vorbereitung ist eher, dass man selber ein politischer Mensch ist, das Leben lang, und politisch heisst, wie gesagt, Sachpolitik macht das Leben lang, weil es ist ganz ein wichtiger Punkt, auch wenn man Regierungschef ist oder überhaupt in der Regierung ist. Es gilt auch für meine Kollegen, für Hubert Büchel und für Emanuel Schädler und für die anderen Regierungsräte, dass man Sachpolitik macht, weil letztendlich geht es ja darum, dass es leichtest auch gut geht und allen Menschen, die hier leben dürfen, und dass wir auch noch aus einer Solidarität sagen dürfen. Und ich glaube, dort bereitet man sich darauf vor, indem man zum Beispiel in diesen Funktionen arbeitet, als wenn ich, oder auch im Privaten in diesen Funktionen sich engagiert, als wenn ich.
Ich meine, Sie haben ja nie ein politisches Amt bekleidet, weder auf Gemeinde- noch auf Landtagsebene, aber Sie sind in Ihrem Job als Geschäftsführerin von der LIHK praktisch täglich in Kontakt mit der Regierung und der Landesverwaltung. Das weiß man vielleicht gerne nicht oder nimmt man gerne nicht so wahr. Wie muss man sich das vorstellen? Wie funktioniert diese Interaktion zwischen Ihnen und der Politik?
Es ist richtig, dass wir im engsten Austausch sind. Und es ist ja auch die Aufgabe der Verbände. Wirtschaft und Politik bedingen sich ja gegenseitig. Die Wirtschaft kann nicht ohne Politik, Politik kann ohne die Wirtschaft. Und das grosse Thema von der Politik ist ja, man sieht immer, dass sie Rahmenbedingungen zur Verfügung stellt, dass die Wirtschaft arbeiten kann. Und die Wirtschaft sollte ja arbeiten und erfolgreich tätig sein, damit Leute im Land eine Beschäftigung haben, damit man ein sinnerfülltes Leben haben kann, auch mit Arbeiten, damit auch die Leute, die vielleicht Schwierigkeiten haben und anders am Leben teilnehmen, dass sie eh wieder eine soziale Abfederung haben. Und das bedingt sich ja alles zusammen. Und darum ist in dem Teil, wo ich jetzt den Hut als Geschäftsführerin von Elli anlege, in dem Moment auf Ihre Frage zu antworten, ist natürlich für uns so, dass wir mit der Politik die Rahmenbedingungen auch abstecken. Das heisst, die Politik setzt Rahmenbedingungen, aber was die Wirtschaft braucht, um arbeiten zu können, ist, muss ja die Politik wieder erfahren über die Wirtschaft selber. Und wir haben ja sehr eine erfolgreiche Wirtschaft da. Es ist wirklich etwas, wo wir durch das, dass die Regierung auch die richtigen Rahmenbedingungen setzt, das heisst, die Möglichkeit zum Arbeiten lässt, kann man auch erfolgreich arbeiten. Wir gehen nie her, wie gesagt, ich rede jetzt mit dem Hut LIHK, und sagen so, Politik, du solltest jetzt uns hier Geld geben und hier subventionieren und hier noch eine Leistungsvereinbarung machen oder was auch immer. Sondern wir sagen einfach, geben uns die Möglichkeit, dass wir zum Beispiel exportieren können, schaffen uns die Bedingungen, dass wir Verträge haben mit anderen Staaten, dass wir nicht noch Zölle zahlen müssen als Beispiel. Schauen, dass wir mit den Arbeitnehmenden ein gutes Einvernehmen haben können, was jetzt die Gesetze angeht. Schauen, dass man nicht Lohnnebenkosten aufgetut, weil letztendlich sind wir jetzt schon ein Hochlohnland und wir müssen uns jetzt schon verteidigen, dass das nicht Arbeitsplätze auswärts gehen. Es sind so die Sachen, die Politik machen kann. Und was wir machen können als Unternehmer, es ist das, dass man selber, man steht ja immer im Loft draussen gegen die Welt, dass die Unternehmer sich dann nach der Decke strecken und sagen, wo muss ich innovativ hören, etwas Neues erfinden, schauen, dass ich gut wirtschaften kann. Und etwas Zweites, was uns wahnsinnig wichtig ist als LIHK, dass wir auch ein gutes Einvernehmen haben mit dem Arbeitnehmerverband. Und das ist etwas, was uns sehr, sehr wichtig ist. Und wir haben vorher vom Respekt gehabt. Und auch dort ist eine grosse, respektvolle Ebene umeinander. Weil es muss allen gut gehen, damit es dem Land auch gut geht.
Also eben, sie kann der Switch von der einen Seite, vom einen Hut, der Wechsel zum anderen Hut, kann sie problemlos vollziehen, weil sie eben auch das andere Business kennen durch ihre Arbeit.
Ich glaube, es darf ich so sagen. Letzte Zeit hat mal jemand zu mir gesagt, wahrscheinlich ist gerne immer zu viel im Regierungsgebäude gesehen, als wir tun in den letzten Jahren, weil wir natürlich mit allen Ministerien zu tun haben. Und es ist ja das Spannende an dieser Arbeit, die ich heute habe, dass wir wirklich in ganz, ganz vielen Bereichen tätig sind. Und wir haben mit dem Bildungsministerium zu tun, mit dem Ministerium für Infrastruktur, mit Justiz, mit dem Össerer, mit den Finanzen logischerweise, mit der Wirtschaft sowieso ist unsere Grundlage, aber auch mit dem Inneren. Also ich kann aufzählen, was es ist und dasselbe im Blau mit den Amtsstellen, wo wir auch gut zusammen arbeiten. Und dort glaube ich wirklich, dass ich bin einfach den Puls der Zeit, oder? Es ist mein täglich Brot. Und wichtig ist uns einfach wirklich, dass das auch natürlich in dem Sinn jetzt, wenn ich es auf der anderen Seite von der Politik anschaue, dass es einfach noch gesamtheitlicher angeschaut wird, weil jetzt sind wir immer wieder am Seil zu hören, was macht die Wirtschaft eher, was ist denn eher richtig im Sinne vom Gesellschaftlichen. Und dann haben wir Kompromisse und sind Lösungen finden. Und als Regierungschefin wäre ich dort natürlich noch in der viel grösseren Verantwortung, weil dort geht es dann ums grosse Ganze noch einmal mehr. Und das habe ich aber jetzt natürlich dürfen immer schon beachten.
Respekt, wenn wir gerade auf das Wort noch zurückkommen dürfen. Über Respekt haben wir geredet. Respekt ist aber auch der erste Wunschsong von Ihnen, von der Aretha Franklin. Wir machen jetzt eine kleine Pause. Warum Respekt? Ist eigentlich naheliegend, wo wir jetzt gerade geredet haben, oder?
Ich glaube, wenn man das Interview bisher gehört hat, weiß man warum. Ich freue mich aufs Lied.
Just a little bit, mister. Just a little bit.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sind eingeschaltet auf Radio Liechtenstein im Sonntag. Heute Gast ist die Regierungschefkandidatin der Vaterländischen Union, Brigitte Haas. Brigitte Haas, Sie sind verheiratet mit dem Architekt Hubert Ospelt. Wie steht denn Ihr Mann zu Ihrer Kandidatur?
Mein Mann hat mich fast überredet, ist jetzt vielleicht ein bisschen verkehrt, aber als ich ihm erzählt habe, dass ich jetzt zuerst mal nicht gleich Nein gesehen habe am ersten Gespräch, hat er zuerst gesagt, ja, hoi, hat er gesagt, du hast ja immer Nein gesehen. Dann habe ich gesagt, ja. Und jetzt habe ich einfach, irgendwo habe ich es jetzt einmal mitgenommen. Und dann haben wir miteinander nachgegessen und nach dem Nachtzehnter sagen wir, du mach's. Dann habe ich gesagt, was ist jetzt du da? Er hat gesagt, mal, das musst du einfach machen. Und ich war eigentlich ganz überrascht gewesen. Und dann haben wir dann miteinander beschlossen, dass wir gescheiter zuerst schon mal drüber schlafen. Und am anderen Tag, der sieht, er fände es ganz toll. Für ihn ist es ja etwas, wo auch er als super Chance sieht. Und ganz ehrlich gesagt, ich glaube, wenn es der Partner nicht unterstützen würde, dann kann es wahrscheinlich niemand machen. Und darum ist er für mich auch an von der Gründe, warum ich mir es dann nachher wirklich intensiv überlegt habe. Ich muss sagen, ich habe nicht einfach ihm gleich gefolgt, sondern ich habe mir es wirklich natürlich sehr gründlich überlegt. Und darum hat unser Präsident auch mal gesagt, bei mir heisst es ein bisschen Zeit lang gebraucht, im Gegensatz zu meinen Kollegen, zum Hubert Büchel und zum Emanuel Schädler, die sich sehr schnell entscheiden haben können. Aber ja, er freut sich und ist mir eine grosse Stütze natürlich.
Ich meine, wir werden sicher darüber geredet haben, dass sich das Leben dann schlagartig verändert. Hauptsächlich für Sie, aber natürlich auch für ihn, oder?
Ja, ich arbeite ja jetzt auch gerne und viel. Und ich glaube, ich bin auch natürlich auf dem Arbeiten her viel über den Termin dabei. Und so ist schon so, dass sich's verändern wird, aber es wird nicht von 0 auf 100 ganz anders werden. Sondern engagiert bin ich jetzt schon gesehen. Und er ist selber auch engagiert. Er ist immer noch leidenschaftlicher Architekt, er ist leidenschaftlicher Raumplaner, er engagiert sich für viele Sachen, geht die Kunstschule. Und also darum denken wir, es wird sich verändern, aber es wird auch im Rahmen bleiben.
Er täte ja im Fall, dass Sie gewählt werden, denn der First Gentleman, wird die Amerikaner sagen, werden, also der Mann von der Regierungschefin. Über diese Rolle haben Sie auch geredet?
Er ist ein starker Mann, er ist selber deppert. Also dort, glaube ich, haben wir überhaupt kein Problem.
Es gibt ja die schöne Geschichte aus dem Jahr 2016, wo die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel, die renommierte Menschenrechtsanwältin und Frau von George Clooney, Amal Clooney, zum Tee eingeladen hat in Berlin, um über die Flüchtlingskrise in Syrien zu reden. Die deutsche Presse hat dann unter anderem am nächsten Tag geschrieben, Amal Clooney sei von der Bundeskanzlerin Merkel empfangen worden. Sie sei in Begleitung von ihrem Ehemann gewesen, einem Schauspieler, der für Kaffeekapseln Werbung macht. Also es vertritt ja auch nicht jeder. Es ist jetzt ein extremes Beispiel, oder? Aber es ist natürlich schon so, die Frau steht dann im Vordergrund. Das hat man auch bei der Frau Merkel gesehen.
Ich glaube, wir sind beide ganz starke Persönlichkeiten. Und dort wird auch jeder seine Leidenschaften behalten, die er hat. Und er wird bei den Sachen, die er ja, eben wie gesagt, ich bin heute umschaffen und er macht seine Sachen, wo er sich der Tag einteilt und dort würden wir weiterhin der Bereiche so weiterleben.
Okay. Brigitte Haas, was wären Sie für eine Regierungschefin, wenn wir jetzt mal hypothetisch über das reden? Wären Sie eine für offene Türen, jeder kann kommen oder lieber ein bisschen reserviert und zurückgezogen? Oder sind Sie jemand, der sagt, mit mir kann man reden, wenn ich irgendwo am Jahrmarkt rumlaufe oder so, jeder kann mich anreden?
Wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass es genau in die Richtung geht, das ist ja albig schon so gewesen. Ich habe immer schon gesellschaftliches Leben gerne teilgenommen. Ich bin auch alle Jahre im Jahrmarkt.
Hast du jetzt gerade einen Zufall?
Ja,
jetzt
ja genau. Es hätte jetzt gerade perfekt gepasst.
Habe ich nicht gewusst, dass ich einen Jahrmarkt gehe.
Wohl, es finde ich etwas Schönes. Ich gehe gerne unter die Leute. Und mein gesellschaftliches Engagement zeigt auch, dass ich einfach eben so schon gerne unter den Leuten bin, das heisst, dass ich gerne mit den Leuten rede und selbstverständlich bin ich offen. Was man sich die Illusion wahrscheinlich nicht machen kann, ist, dass man nachher einfach die ganze Zeit Zeit hat für jeder und jede. Ich glaube, dort als Regierungschefin liegt es in dem Sinn, dass man sieht, jede Tür ist jederzeit offen, liegt das wahrscheinlich nicht drin. Ich glaube, dort nur, was mir ganz wichtig ist, ist, dass man Bodenhaftung nicht verliert und dass ich Bodenhaftung nicht verliere. Und eine würde ich sehr nicht verlieren. Und ich habe wunderbare Freundinnen noch, die mir sehr helfen, mich am Boden wieder anzuholen, falls ich mir das Gefühl habe, ich hebe ab. Und wie gesagt, auch die ganze Familie steht hinter mir. Es ist ja nicht nur mein Mann, sondern ich habe ja Cousins, Cousinen, Gott, ein Kind, wo ich eine tolle Beziehung habe und wo ich auch Freude habe, wenn wir einander immer wieder sehen. Und dann bleibt man am Boden. Und ja, ich bin jemand, der auf die Leute zugeht und die Leute dürfen auf mich zugehen.
Ja, und Sie sind ja viel unterwegs. Im TAC sind Sie interimistische Präsidentin gewesen. Sie sind kulturaffin, Sie sind musikaffin. Das sind ja alles Bereiche, die in der Öffentlichkeit stattfinden, oder?
Genau. Und zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern, als ich durfte, da bin ich, glaube ich, beim TAC gesehen, dort Öffnungsansprache halten. Und es sind einfach wunderschöne Erlebnisse dort mit den Leuten, die noch dort sind, auch mit den externen Gästen, die dort waren. Ich durfte im Vereinsvorstand vom historischen Verein sein. Also Geschichte ist etwas, was mich schon immer interessiert hat. Und das sind Begegnungen, die einfach toll sind. Und mein gesellschaftliches Engagement, das ich schon seit so vielen Jahren mache, es hat mich immer auch wieder in neue Bereiche. Ich habe vorhin geredet vom Frauenhaus. Es sind die nicht lustigen Sachen, also jetzt einmal, wo man dort erlebt. Und man staunt dann doch, was im Land alles doch geht, wo man nicht so weiß. Und darum sage ich, man muss offen sein für vieles und man muss auch sich bewusst sein, dass es nicht nur gerade rosarot ist. Und ich glaube, es ist man sich, wenn man sich sehr seit vielen Jahren auch in verschiedensten Bereichen engagiert. Und die gefreuten Sachen sind dann eben die, die Sie sehen, mit Kunst und Kultur, wo ich natürlich sehr, sehr gerne bin.
Führt uns vielleicht aber jetzt gerade einen Ausblick auf Ressort. Was hat Ihnen gefallen? Haben Sie sich schon überlegt? Also meine Wirtschaft ist klar, oder? Ansonsten?
Ja, am Anfang des Interviews habe ich schon gesehen, mit was für Bereich das ich alles zu tun habe. Es ist wirklich eine Bandbreite. Und ich glaube, es hat mich immer schon ausgezeichnet. Eine Vielfalt. Also mich hat immer schon enorm viel interessiert. Es gibt ja Leute, die ich schon mit 12 sagen, ich will das und das hören. Jetzt zum Beispiel mein Mann, Robert, er hat immer schon gewusst, er hat zwei Sachen. Er will entweder in Richtung Architektur oder in Richtung Grafik gehen. Und das habe ich immer so bewundert an allen Leuten, die schon immer gewusst haben, was sie wollen. Und ich habe immer gesagt, oh, mich interessiert so viel. Ich glaube, ich könnte fast überall mich freuen daran. Und es zeichnet mich, glaube ich, auch jetzt noch aus. Mich interessiert enorm viel. Ich kann immer auch wieder etwas lernen. Es ist auch schön. Und die Vielfalt macht es aus, und wo mir ja, gefällt. Und darum kann ich es gerne zeigen.
Gut, das wird dann erst nachher verteilt. Aber Sie sind ja vielfach interessiert, wenn wir jetzt auch noch mal den Schwenk machen wollen, auf die politischen Themen. Welche Themen, die jetzt anstehen in der neuen Legislatur, denken Sie, sind wichtig? Beziehungsweise, welche legen Ihnen besonders am Herzen?
Wir haben ja gerade letzte Zeit dürfen lesen, was auch den Leuten am Herzen liegt. Weil etwas ganz Wichtiges ist ja, dass nicht nur das, was mir am Herzen liegt, sondern das, was eigentlich den Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner oder den Leuten, die hier im Land wohnen, wichtig ist. Und dort haben wir dürfen lesen, Gesundheitskosten steht an der obersten Stelle. Verkehr ist natürlich immer wieder etwas, was am Tag täglich betrifft und so weiter. Da gibt es ja ganze Listen. Und ich glaube, ganz wichtig für uns als Regierungsteam, da rede ich jetzt von uns allen, ist auch zuhören, was sind Themen, die intern belasten, seien so Lebenshaltungskosten und Energiekosten und. Da ist ein ganzer Blumenstrauß, wo man sehr muss beachten, wo man muss angehen und wo es bei vielen Sachen halt, darum stehen sie auch zu oberst der Problemliste, keine einfache Lösungen gibt. Und das, was mir wichtig ist, ist andererseits der Aussenbereich, wo uns im täglichen Leben, wo wir nicht so merken, wie wichtig das ist, wie abhängig, dass wir als kleines Land auch sind in der ganzen Staatengemeinschaft. Und dort glaube ich, dass wir sehr, sehr gut eingebettet sind, aber nicht stehen bleiben dürfen. Das heisst nicht, dass wir in 100 neue hingehen, sondern dass wir die pflegen, wo wir jetzt haben. Und es ist ein ganz wichtiger Bereich, wo jetzt aber als Bürgerin hier im Land, das merke ich gerne nicht jeden Tag, aber es ist etwas, wo wir als Regierung sehr eine Verantwortung haben. Und die anderen Bereiche sind die, wo wir angehen müssen. Und etwas, was mir einfach der Herzensangelegenheit ist, ist Bildung, Bildung und noch einmal Bildung.
Von dort kommen Sie ja auch eigentlich. Bildung ist bei Ihnen ganz oben auf der Prioritätsliste. Was sind denn die Herausforderungen oder welches ist die grösste Herausforderung von dieser Legislatur fürs Land? Was haben Sie das Gefühl?
Eine grosse Herausforderung ist wirklich, dass wir uns in dem globalen Umfeld, wo wir uns bewegen, auch behaupten können. Und das ist das, wo halt dann nicht ausschliesslich einfach der Verkehr ist. Aber wenn ich jetzt gerade im Verkehr anschaue, wo dort das Thema angehängt bleiben und nicht abgehängt werden, weil wir einen Nordlöhr für andere da herbringen, sondern wirklich im gesamten Umfeld eingebettet zu bleiben, damit unsere Wirtschaft gut wirtschaften kann, damit Steuergehälter fließen, damit dort daraus zum Beispiel Bildung gezahlt werden kann, zum Beispiel der Strassenbau, den wir jetzt natürlich auch forcieren wollen, oder auch ein Radverkehr gebaut werden kann, aber auch der soziale Bereich für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger, wo zum Beispiel die Krankenkasse nicht zahlen kann, dass man dort dann auch weiterhin kann unterstützen, muss unterstützen und soll unterstützen, und zwar zielgerichtet.
Man kann zu den Visionen von Ihnen für das Liechtenstein für die nächsten 30 Jahre zum Beispiel?
Eine Vision für mich wäre, dass wir ein Land sind, während bleibend auch, wo sehr, sehr lebenswert ist. Lebenswert heisst, dass wir mit der ganzen Klimadiskussion, die wir haben und halt auch nicht allein sind, sondern auch im Ganzen verbunden sind, dass wir das herbringen, was wir selber tun können, zum Beispiel im Biodiversitätsbereich, wo wir ja sagen, dass gerade auch sehr viel Betrieb dort unglaublich viel machen rund um ihre Betriebe beispielsweise, dass wir schauen, dass der Wald ein Schutzwald bleibt und so weiter. Dass Liechtenstein also im ganzen Bereich Umwelt stark bleibt und dort dann auch sehr viel dafür tut, was es kann. Dass wir ein Land bleiben, wo Bildung zu oberst oben steht, weil neben dem Wasser ist Bildung halt unsere einzige Ressource, die wir haben. Und dass wir dort wirklich auch probieren, noch mehr Chancen aufzutun für diejenigen, die vielleicht daheim nicht so viel Unterstützung haben. Und dass Liechtenstein anerkannt wird als eigenständiges Land weiterhin natürlich von all den Staaten rundum und als verlässlicher, stabiler Partner.
Zum Schluss kommen wir noch zur Wahlprognose. Mit was rechnen ihr, VU, bzw. Sie persönlich? Von was gehen ihr aus? Was denken ihr, wie wird es kommen?
Wir gehen davon aus, dass die VU wieder die stärkste Partei wird. Wir gehen davon aus, dass andere Parteien auch stark sind. Es ist klar, aber wir erhoffen uns natürlich sehr, dass durch die Kompetenz und durch das, was wir auch bieten können, dass wir das Vertrauen der Wählerinnen und der Wähler überkommt.
Auch an Sie die gleiche Frage natürlich, wie an Ernst Walch. Koalition allfällig DPL. Nach der ersten Trendumfrage hat es geheißen, man rechne mit einer Verdoppelung. Es wären dann 4 Mandate. Jetzt die zweite Trendumfrage hat sich ein bisschen nivelliert. Aber käme denn unter Umständen für euch als Koalitionspartner in Frage?
Also wenn die VU die Ehre hat, dass sie wieder die stimmenstärkste Partei würde, dann kann man sicher sagen, dass wir in den letzten Jahren jeweils eine respektvolle Zusammenarbeit mit dem Koalitionspartner FPP hatten und auch eine stabile Zusammenarbeit. Und dass wir davon ausgehen, dass es auch in Zukunft wieder so sein wird. Und je nachdem, wie dann halt die Verhältnisse sind, redet man sicher mit allen. Aber ich glaube, die Stabilität, die wir hatten, sollten wir sicher auch gerne fortsetzen.
Und ganz zum Schluss jetzt noch, Brigitte Haas, warum sollen die Wählerinnen und Wähler ihre Stimme der VU und damit natürlich am VU-Team geben, dem Sie als Regierungschefkandidatin vorstehen, zusammen mit dem Hubert Büchel und dem Emanuel Schädler?
Ich glaube, dass die VU steht für Vertrauen, Stabilität und Sicherheit. Und ich glaube, dort würden wir auch weiterhin dafür stehen. Und ich glaube, wir sind am Boden geblieben, wir sind verlässliche Partner und wir haben auch ein Team, das denn mit den Landtagskandidatinnen und Kandidaten, die jetzt ja immer mehr dazukommen, wo man auch beweisen kann, dass wir wirklich die Richtigen sind, um ein lebenswertes Liechtenstein zu halten.
Besten Dank, Brigitte Haas, für das Gespräch. Alles Gute für die Wahlen im Februar. Und ja, mit welchem Song sollen wir denn den heutigen Tag beschliessen? Was haben Sie ausgewählt?
Ich habe ausgewählt Fleetwood Mac mit «Don't Stop». Und das ist ein Lied, das in die Zukunft weist und das fröhlich ist und das eigentlich uns auch ein bisschen kennzeichnet. Wir dürfen einen Parteitag laufen lassen. Und es ist eine super Stimmung schon dort gewesen. Und jetzt freuen wir uns weiterhin drauf.
Dankeschön, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war es von unserem heutigen Sonntagsgespräch mit der Regierungschefkandidatin von der VU, der Brigitte Haas. Nächste Woche ist dann der FPP-Regierungsratskandidat Daniel Oehri bei uns im Studio zu Gast.
Petra Matt bedankt sich für Ihr Interesse und wünscht Ihnen noch recht einen schönen Nachmittag. Auf Wiederhören miteinander.
Radio Liechtenstein. Sonntag. Jeden Sonntag ab 11 Uhr. Mit Wiederholung um 8 Uhr abends.